Pulskontur, Thermodilution, wie war das gleich nochmal? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kochbuch Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es noch werden wollen. Ja, wie versprochen, letzte Woche haben wir angefangen, über das Pico-System zu reden. Heute gibt es noch so ein paar, drei, vier Parameter, die uns interessieren und ein paar Besprechungen, Vor- und Nachteile des Pico-Systems und dann haben wir es eigentlich auch durch. Genau, also was kann man noch? Die Pulskonturanalyse, die hat noch ein paar Parameter, die uns interessieren. Da gibt es sowas wie Schlagvolumen noch. Schlagvolumenindex sollte größer als 35 Milliliter pro Quadratmeter sein. Und was jetzt wichtig ist, es gibt dort die Schlagvolumenvariation. Das ist quasi ein super Parameter, um auch zu sehen, ob der Patient einen Volumenmangel hat. Die Norm sollte kleiner 10 sein. Wenn es über 10 ist, hat man einen Volumenmangel. Was jetzt nur ein bisschen blöd ist, das ist eigentlich richtig gut anwendbar, nur wenn der Patient beatmet ist. Und zwar mit einem Tidalvolumen größer 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, was natürlich eigentlich nicht mal ein bisschen zu viel des Guten ist. Ne? Es gibt auch noch ein zweiter Wert, die Pulsdruckvariation. Das ist so ein bisschen das, was man quasi den Zwing an der Arterie sieht. Das ist auch ein Volumenmangelparameter. Auch leider erst über Tidalvolumen ab 8 zuverlässig. Ab 6 scheint es wohl eine gute Korrelation zu haben. Auch das sollte kleiner 10 sein. Zwei Parameter, die uns noch interessieren. Einmal der systemisch vaskuläre Widerstand, SVR, SVRI. Der sollte zwischen 1700 und 2400 sein. Dann hat diese schöne Einheit dünn mal Sekunde mal Zentimeter hoch minus 5 mal Quadratmeter. Super Frage für die Facharztprüfung. Damit kann man so ein bisschen seine Katecholamintherapie steuern. Und dann gibt es noch DPMX, das ist die maximale Druckanstiegsgeschwindigkeit. Das ist ein Maß für die linksventrikuläre Kontraktilität. Norm zwischen 900 und 1200 mm Hg pro Sekunde. Bei der Sepsis ist es oft erhöht, weil er einen Hyperdynamen-Kreislauf hat. Aber da kann man dann auch seine Katecholamine, also sein Dobutamin etc. Supra, was man da halt hat, was inotrop wirkt, steuern. Genau, es gibt natürlich da so Tabellen im Internet, die will ich euch jetzt nicht alle vorlesen, wo man quasi herauslesen kann, wie man seine Therapie steuert. Also sprich, wenn zum Beispiel der Herzindex kleiner 3 ist, dann muss man sich überlegen, wie ist das GDI, es ist kleiner 700 und das L, das extra vaskuläre Lungenwasser, kleiner 10, dann braucht der Patient Volumen. Es ist größer 10, dann braucht er wahrscheinlich eher Katecholamine und so weiter. So kann man das dann rauslesen. Wahrscheinlich die meisten haben auf der Intensivstation irgendwo an der Wand hängt so ein Zettel, wo man das da ablesen kann. Oder ihr ladet es euch runter und steckt es euch in die Kitteltasche. Gut, was sind jetzt die Vorteile zwischen Pico und dem Pulmonalis-Katheter? Vorteile, man kann es viel länger liegen lassen. Es ist natürlich deutlich weniger invasiv. Und es ist viel einfacher zu handeln und auch zu interpretieren. Man kann es auch bei Kleinkindern anwenden. Und ich meine, die meisten, ich glaube, die Neuen, die auf Intensiv kommen, die wissen gar nicht mehr, wie man Pulmonalis-Katheter legt. Nachteile gegenüber dem Pulmonalis-Katheter. Man kann nicht die Drücke in der Lunge feststellen, weil die Messung wird halt transpulmonal gemacht und nicht intrapulmonal. Gut, es gibt ein paar Einschränkungen. Arrhythmien vorflimmern, da ist natürlich die Pulskonturanalyse schlechter. Die ganzen Klappenerkrankungen, die beeinflussen das natürlich. Wenn man jetzt eine IABP haben sollte, falls das irgendwo eingesetzt wird in irgendwelchen Herzintensiven, also so eine intra-aortale Ballonpulsation, das stört die Pulskonturanalyse. Die ECMO, an der ECMO funktioniert wiederum Pulskontur, aber nicht Thermodilution. Natürlich pulmonaler Hypertonus, Rechtsherzversagen ist auch, also bei einer Lungenembolie ist es schwierig. Man kann es anwenden in Bauchlage und bei der Nierenersatztherapie eigentlich funktioniert es, aber wenn man einen hohen Dialysatfluss hat und keine Heizung an dem Ding anhat, dann kann man die ist die Thermodilution nicht wirklich verwendbar. Genauso bei der Hypothermie, wenn der Patient ja, hypotherm ist. Ein Wort zum Ende. Das ist ein super System, das hilft einem ganz oft bei der Entscheidung, wie ist der Volumenhaushalt meines Patienten, braucht er mehr Katecholamine etc. Aber es ist nur ein System. Ja? Man darf auch wirklich den Patienten gerne noch anschauen und klinisch untersuchen und sich auch seine eigenen Gedanken machen. Das Pico-System ist nur ein Hinweis auf das Entsprechende. Wenn man klinisch denkt, das stimmt hinten und vorne nicht, was der Pico da rausgibt, meistens hat man dann einen Fehler irgendwo im System, nochmal alles überprüfen, nochmal überlegen, vielleicht korrigieren und ansonsten einfach vielleicht ein anderes System verwenden, und Echo machen, wie auch immer, um wirklich sicher zu sein, nicht blind. Ich glaube, das gilt eigentlich für alles in der Intensivmedizin, nicht blind dem Monitor zu vertrauen, sondern auch selber mal sein eigenes Gehirn zu verwenden. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.